Tja, machen wir einen Epheserbrief weiter. Trotzdem er ja eigentlich so ein bisschen Weihnachtsstimmung hat, finden Sie nicht? Und eigentlich Adventslieder singen müsste. Wollen wir nachher noch ein bisschen Adventslieder singen? Die stehen ganz vorne. Wir stehen Epheser 5, Vers 21. Sehen Sie, es gibt zweierlei Hörer in so einer Bibelstunde. Die einen, die nehmen gern jeden Gedanken für sich wie so ein Bonbon und eine Geschichte der Straße nach Hause. Und die anderen, die haben das Bedürfnis nach Übersicht. Die sagen, der Paulus hat auch nicht einfach ein Wort ans andere gereiht ohne Zusammenhang. Wenn ich eine Übersicht gebe, langweilen sich die erste Sorte, nicht? Und sagen, das ist zu sehr ins Große. Und wenn ich bloß so Verschen für Verschen bespreche, ohne Zusammenhang darzustellen, dann langweilt sich die zweite Sorte und sagt, Pastor Buscher muss nochmal einen Überblick über das Ganze kriegen. Jetzt will ich so machen, dass ich Ihnen fürs Kommende eben einen Überblick gebe und dabei die das nicht brauchen, ein bisschen abschalten dürfen. Heute sind alle Leute so müde, dass sie 5 Minuten schlafen können. Ne? Den Zusammenhang. Sehen Sie, der Zusammenhang in Kapitel 5, Vers 21. Ich hätte das in meiner, wenn ich die Bibel zu drucken hätte, anders gedruckt. Wollen Sie mal sehen? Seid untereinander untertan der Furcht Gottes. Sie müssen also heute alle ein Testament haben. Haben Sie alle eins? Bibel und Testament. Sind da ausgeteilt da hinten? Nicht? Ach, ich habe so geschworen. Ich habe 500 Testamente gekauft. Auf meine Kosten. Nicht? Die Bibel schon hat kein Pfennig dazu getan. Auf unsere Kosten 500 Testamente. Und jetzt haben wir es immer noch nicht. Könnte vielleicht einer... Ach, eines hat keinen Wert, wenn Sie nicht... Hinten liegen Sie. Helfen Sie mal ein bisschen, dass Sie Testamente kriegen. So hat es gar keinen Wert. Sie können gar nicht folgen. Sie sehen, bei Vers 22 ist ein dick gedruckter Punkt gemacht. Meiner Meinung nach gehört der dicke Punkt bei 21. Vers 21 ist die Überschrift über vieles, was nachher kommt, über fast alles, was nachher noch kommt. Die Überschrift heißt, seid untereinander untertan in der Furcht Gottes. Lassen Sie mich diese Überschrift erstmal ansehen. Der Apostel hat viele kleine Einzelanweisungen gegeben. Und nun nimmt er eine Generalüberschrift für Christenleute und sagt, seid einander untertan. Heinrich Mann, das Buch der Untertan geschrieben hat und man Untertanen etwas reichlich erlebt hat, nicht? Der Deutsche hat einen Zug zum Untertansein, kann man das Wort Untertan nicht mehr recht hören. Es ist auch ein bisschen missverständlich hier. Wir würden es vielleicht besser anders ausdrücken, indem wir erstmal klar machen, das Gegenteil. Der natürliche Mensch hat das Bedürfnis, sich durchzusetzen. Und wir haben uns alle schon tüchtig durchgesetzt und sind dann am Ende noch darauf gewesen. Und das geht bis in die christlichen Kreise hinein, nicht? Bis in die christlichen Kreise. Ich setze mich hier durch. Das geht also nicht, dass der hochkommt. Ja, habe ich zu sagen. Die frömmsten Pastoren haben das so an sich, nicht? Und Gemeinschaftsleiter und so weiter. Immer durchsetzen. Da sagt der Apostel Paulus, und das ist die Art vom Teufel. Und wenn ein Mensch wiedergeboren ist, er spricht ja von wiedergeborenen Leuten, wenn ein Mensch Jesu Eigentum geworden ist, dann wird er grundsätzlich anders. Grundsätzlich anders. Es gibt nicht, dass ein unbekehrtes Herz ein bisschen christlich angestrichen ist und so in den Himmel kommen kann. Ausgeschlossen. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir mit ihm sterben und neue Leute werden. Herr Paulus, und die Leute, die also neu geworden sind unter Jesu Einfluss, die verlernen dies, dich durchsetzen. Zunächst mal in der Gemeinde Jesu. Da ist einer, dem anderen, untertanig schlecht ausgedrückt, zu Dienst, zu Dienst. Da denkt, wer denn hier eigentlich zu sagen, du Bruder, du Schwester, der Herr Jesus hat hier zu sagen. Aber hier hört es auf, hier muss ein Boden sein, wo das Durchsetzen aufhört, das Beiseitedrücken aufhört, das Chevy behandelt werden aufhört, nicht in der Gemeinde Jesu Christi. Einer ist dem anderen zu Dienst, das ist vielleicht besser ausgedrückt als untertan sein. Nicht? Ich gehe, also das griechische Wort, das hier steht, das heißt, ja, am besten übersetzt man so, zu Dienst sein. Sehen Sie, der Herr Jesus wurde seinen Jüngern untertan, als er in die Füße wusch. Er war der Herr, er war der Herr. Und er wusch in die Füße wie ein Sklave. Nicht? Da wurde er ihr Diener. Einer dient dem anderen. So soll es in der Gemeinde Jesu sein. Und diese Parole für ein neues Leben, nicht, da muss also der Herr Jesus viel bei uns in Tod geben, denn wir haben alle die Schüchternsten haben diese mit dieser Art an sich, sich durchsetzen, nicht? Sich durchsetzen. Das ist einfach ein Gesetz dieser Welt und es ist toll, dass der Herr Jesus was anderes sagt, nicht? Das ist die Überschrift. Seid einander zu Dienst in der Furcht Gottes. Das soll heißen, du wirst auch mal gerichtet. Und nachdem der Apostel Paulus diese Überschrift gesagt hat und als Regel für die Gemeinde, ich bin immer noch im Überblick, wissen Sie, aufgestellt hat, macht er nun diese Regel, dass eins dem anderen dient, deutlich an den drei natürlichen Sozietäten, in die wir gestellt sind. An den drei natürlichen Gemeinschaften, die wir gestellt sind. Erstens an der Ehe. Zweitens macht er es deutlich an dem Verhältnis von Eltern und Kindern. Was heißt einander untertan sein? Und drittens Chef und Angestellte. Also er sagt hier, ihr Knechte, und damals waren das Sklaven, nun hat selbst der härteste Arbeitgeber bei uns keine Sklaven mehr, nicht wahr? Sondern wir würden es modern übersetzen, der Chef und was ihm untergeben ist. Machen Sie klar. Wir sagen, wie das Verhältnis zu Eltern und zu Kindern ist doch völlig klar. Vater zu sagen, Kinder ins Maul. Chef und Angestellte, völlig klar. Chef hat zu sagen, Angestellte fliegen, wenn sie parieren. Völlig klar. Gewerkschaft, bring mal hin. Wird doch gelacht, wer sie den kriegt, nicht? Lieben Freunde, und da sagt der Paulus, jetzt will ich an diesen drei natürlichen Sozietäten, Ehe, Familie, also Kinder und Eltern, und Chef und Angestellte, euch mal deutlich machen, was es heißt. Da müsst ihr das lernen, zuerst auf dem engsten Raum, was es heißt, seid einander zum dienstbereit, untergeben. Nun ist das natürlich eine schwierige Sache, wenn Paulus das klar zu machen, nicht? So im Alltag im Büro, moin, nicht? Oder ich meiner Frau, oder, na, meine Kinder sind noch groß, die lassen sich nichts mehr gefallen, aber, Sie verstehen, das ist gar nicht einfach, wenn man hier deutlich machen will, was ein praktisches Christenleben ist, das heißt, neuer Mensch mit Jesus geworden sein. Im Gottesdienst ist das ja klar, aber zu Hause, im Geschäft. Und für mich ist die Sache ein bisschen schwierig, weil hier eine ganze Reihe Leute sind, die haben gar keine Angestellten. Nicht? Pelikan hat keine Angestellten, oder? Nein. Aber wenn sie Frau. Aber es sind auch eine ganze Haufe Leute hier, die haben keine Frau. Das sind also junge Leute und junge Mädels hier, die haben keinen Mann. Wie soll ich nun über Ehe reden und über Kinder reden, wo die Hälfte von uns damit gar nicht behaftet ist? Ich will es also versuchen, ja. Ich bin mir durchaus der Schwierigkeiten bewusst, wenn also einer weggeht und sagt, hey, der Mensch von Ehe oder das sieht ja gar nicht, dass wir da sind, dann möchte ich ihn versichern vorher, ich habe es gesehen, nicht? Aber ich muss mir an Gottes Wort halten. Ist deutlich. Nehmen wir also, haben Sie einen Überblick jetzt gekriegt? So, und nun komme ich also zum ersten Abschnitt. Was heißt das, einander zu Dienst sein in einer christlichen erlösten Ehe. Jetzt lese ich von Vers 22. Über Kinder und Angestellte reden wir nächste Mal. Die Frauen, Paulus schreibt noch Weiber, zu Luthers Zeit nannte man eine Frau das Weib. Heute hat das Wort das Weib so ein bisschen schlechten Klang, nicht? Die Weiber. Darum wollen wir ruhig die Frauen da sagen, damit also das nicht falsch rauskommt. Die Frauen seien, Potztausend, untertan, da steht nun im Griechen, wirklich untertan, ihren Männern als dem Herrn. Die ganze Geschichte mit der Gleichberechtigung. Da können Sie jetzt sagen, Paulus ist hinter Monde, nicht, was will der überhaupt? Da ist die Bibel überholt. Da stehen wir von einer sehr ernsten Frage. Ob das eine zeitgenössische Literatur ist, die wir nach Belieben absorbieren können und dann für uns anwenden, wie es uns passt. Wie mir neulich einer sagt, Auferstehung Jesu ist heute von der Wissenschaft widerlegt, das können wir also nicht mehr glauben. Jonah ist ein Märchen, das ist natürlich eine Legende, das können wir auch nicht glauben. Ja, lieben Freunde, das ist immer von der Frage, ob das hier also Literatur von vor 2000 Jahren ist, wo ich mir ein paar Rosinen raussuche, oder ob es für mich Gottes Wort ist. Das ist eine Entscheidungsfrage. Ich habe die Entscheidung für mich getroffen. Als ich mich bekehrte, bekam ich aus Vertrauen zu diesem Worte als dem Worte Gottes. Und das ist für mich verbindlich von A bis Z. Nicht? Das muss ich vorausschicken. Das ist für mich verbindlicher als Bonn, denken Sie. Und wenn Bonn sagt, Gleichberechtigung, sage ich Verzeihung. Die Frauen seien untertan ihren Männern als dem Herrn. Nicht? Denn der Mann ist der Frau Haupt, wie Christus das Haupt ist der Gemeinde. Und er ist seines Leibes Heiland. Aber wie nun die Gemeinde ist Jesus Christus untertan, also auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Gleich wie Christus auch geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben. Auf dass er sie heiligt und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Auf dass er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe ein Flecken oder Runzel oder das etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Also sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigen Fleisch gehasst, sondern ernährt es und pflegt sein, gleich wie der Herr die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und seinem Gebein. Und deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß. Ich sage aber von Christus und der Gemeinde, doch auch ihr, ja ein jeglicher, habe lieb seine Frau als sich selbst und die Frau fürchte den Mann. Also, Sie verstehen, drei Punkte, an drei Punkten will Paulus klar machen, was es heißt, die Grundregel beachten, setz dich nicht durch, sondern sei zum Dienst für den anderen da. Und ich sage nochmal, das ist keine Moralregel, wer nicht Jesus gehört, der kapiert da überhaupt nichts von A bis Z. Meine Freunde, der Apostel Paulus spricht von der Ehe in einer ungeahnt großen Weise. Wissen Sie, heute spricht man von der Ehe schäbig. Jede Witzzeitung, ach, jede Tageblatt, wie heißen die Zeitungen, Watz, Samstagnummer, da kommen hinten immer so ohne Worte, nicht? Und das sind immer die Hälfte davon von Ehe, sie mit dem Teppichklopper wart auf ihn und er seufzt, nicht wahr? Ja, verheiratet sein, nicht? Sind sie vorbestraft, ja, verheiratet. Und so in der Preislage. Es gibt eine idealistische Art von der Ehe zu reden, nicht? Wo man mit besten Absichten und jedes so edel. Und es ist merkwürdig, dass dieser ganze Idealismus im Alltag zerbricht. Als ich heirate, schenkte mir jemand so ein idealistisches Gedichtchen, schön gerahmt, das endigte mit den Worten, und jedes so behutsam sein, als wollten's erst einander freien. Und das weiß ich heute, dass Quatsch ist. Finden Sie nicht so, alte Ehegründe, das ist Unsinn, nicht wahr? So Sachen, solche Schmetterlingsflügel, die werden abgestaubt im Kampf des Daseins. Aller Idealismus zerbricht von der Wirklichkeit des Lebens. Und es gibt eine christliche Art zu reden von der Ehe, und er sagt, und das ist ganz groß, sagt der Paulus, wenn ich von der Ehe reden will, kann ich überhaupt nur eins sagen. Das Verhältnis von Mann und Frau und Frau und Mann ist eine Abschattung vom Verhältnis vom Sohn Gottes zu seiner Gemeinde und der Gemeinde zum Sohn Gottes. Höheren Vergleich kann man nicht finden, nicht? Wie Jesus zu seiner erlösten Gemeinde steht, so sollen Ehegatten miteinander stehen. Und sehen Sie, jetzt bin ich in einer feinen Situation. Jetzt brauche ich erst gar nicht über Ehe reden, sondern jetzt kann ich einfach von dem reden, wie der Herr Jesus zu seiner Gemeinde steht. Und da brauche ich immer bloß sagen, und so sollen Eheleute stehen. Nicht wahr? Also, die Unverheirateten, ihr könnt mal ruhig erstmal das Eis legen, denn ihr werdet ja auch mal heiraten. Und zweitens, die Witwen unter ihnen, die können zurückschauen und sagen, was haben wir wie verkehrt gemacht, wie brauchen wir eine Heiland zur Vergebung, die Witwe. Und wir wollen vor allem hören, wie steht eigentlich Jesus zu seiner Gemeinde? Die Ehe soll nur ein Abbild davon sein. Wie steht Jesus zu seiner Gemeinde? Ich habe 5 Punkte. Erstens, er ist das Haupt. Er hat zu sagen, Vers 23, wie Christus das Haupt ist seiner Gemeinde und er ist seines Leibes Heiland. In der Gemeinde Jesu hat der Heiland zu sagen. Und wer dazugehört, das ist ein Mensch, der sich freiwillig unter dieses Haupt gestellt hat. Das deutsche Volk hat man mit 70 Millionen freiwillig unter einen Anstreicher aus Braunau gestellt. Sie hat ein Haupt, es war da. Nicht? Wir wählen uns irgendwo ein Haupt, wissen Sie? Und Gemeinde Jesu ist die, die sagt, wir stellen uns mit ganzer Freiwilligkeit, kann mich kein Mensch zu zwingen, aber auch keiner hindern, unter das Haupt. Jesus, den Mann, der am Kreuze für mich starb, der sein Blut vergoss, um meine Sünden wegzutragen, der die Herrlichkeit beim Vater verließ, um mein Heiland zu werden, er ist mein Haupt. Das ist die Gemeinde Jesu, verstehen Sie? Er ist das Haupt und die Gemeinde hat sie ihm freiwillig angelobt. Und dann sagt der Apostel, und so ist in der Ehe. Meine Frau mir klagte wie ein Mann, sage ich, wer hat sie eigentlich gezwungen, ihn zu heiraten? Das konnten sie ja überlegen, nicht? Ehe ist, dass eine Frau sich unter diesen Mann stellt und wählt. In voller Überlegung, was sie tut, nicht? Das ist er. Der Mann ist der Frau Haupt. Dieses ganze Gebar von Gleichberechtigung, da ist dummes Zeug. Nach der Bibel, nicht? Nach der Bibel ist für mich maßgebend. Das zweite, was von Jesus und der Gemeinde zu sagen ist, ist dies. Wenn jetzt nichts mehr käme, da würden die Männer sich jetzt in die Brust werfen und sagen, Frau, hast du gehört? Ich bin das Haupt. Von jetzt ab wird pariert. Nicht? Wenn nichts mehr käme. Und die Frauen würden jetzt innerlich sagen, das wollen wir aber erst mal sehen, wer hier Haupt ist. Sehen Sie, es geht weiter. Und das Wundervolle, wie es weitergeht, ist dies. Wie ist das Verhältnis von Jesus und seiner Gemeinde? Wie ist das Verhältnis zwischen Jesus und seiner Gemeinde? Der Herr Jesus liebt seine Gemeinde so ungeheuerlich, dass er sich für sie in den Tod gegeben hat. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie gegeben. Und nun, weil dem Paulus der Herr Jesus noch wichtiger war als die Ehe, er war nämlich unverheiratet, hat er für einen Moment die Ehe ganz abgeschaltet und nur davon gesprochen, was Jesus an seiner Gemeinde tut. Schalten Sie die Ehe auch ab und hören Sie jetzt, was Jesus an der Gemeinde tut. Der hat sich selbst für sie gegeben, auf dass er sie heiligte. Denken Sie mal, wir verstehen der Heiligung immer, dass unser Leben heilig wird, nicht? Sündlos. Hier kriegen wir eine interessante Mitteilung. Jesus hat durch sein Sterben mich geheiligt. Heilig heißt, dass man dem lebendigen Gott gehört und nicht mehr dem Teufel und der Welt und sich selber. Heilig heißt, dass man dem lebendigen Gott gehört und nicht mehr dem Teufel und der Welt. Und Jesus hat am Kreuz mit seinem Sterben mich erkauft für Gott. Im Augenblick, wo ich glaubte und annahm, galt es. Durch Jesu Kaufpreis bin ich ein Eigentum Gottes. Das heißt, ich bin geheilt. Ne? Das heißt, mit vielen Fehlern. Ach, lieben Freunde, wenn ich mir ein gebrauchtes Auto kaufe, dann gehört das mir. Und wenn sämtliche Kotflügel eingedetscht sind, ne, und die Farbe abblättert, wenn ich es gekauft habe, gehört es mir. Ist klar. Und der Herr Jesus hat mich gekauft. Ich habe es geglaubt und angenommen. Nun gehöre ich ihm. Alle Kotflügel sind eingedetscht. Versteht? Jämmerlicher Wilhelm Busch. Viel gegen ihn zu sagen. Aber er ist Gottes Eigentum. Warum? Gott hat ihn erkauft durch Jesu Blut. Das heißt geheiligt. Nicht? Verstehen Sie? Heilig ist Gottes Eigentum. Sind Sie geheiligt? Darum hat Jesus sich dahin gegeben, damit er uns für Gott erkaufte. Und damit er uns reinigte, heißt Vers 26, durchs Wasserbad im Wort. Das ist natürlich ein schwieriges Wort. Und da denkt jeder Theologe sofort an die Taufe. Und weil die Taufe die Pfarrer zur Begeisterung hinreißt, da können sie an dieser Stelle also rast das See und wie sein Opfer haben. Ich will nicht mehr sagen, hier ist gar nicht von der Taufe die Rede. Behalten Sie den Kopf oben. Hier ist überhaupt nicht von der Taufe die Rede. Dass der Herr Jesus hat mich gereinigt, nicht durch die Taufe. Da war ich ein Baby. Und da war nicht viel Sünde in meinem Leben. Der Herr Jesus hat mich gereinigt durch sein Blut, an das ich glaube von ganzem Herzen. Nicht? Dadurch bin ich gereinigt. Und woher weiß ich das? Durch das Wort Gottes. Hier ist das Wasserbad, das mich hinführt zu der Quelle, wo ich Reinigung meiner Sünden finde. Verstehen Sie? Das Wasserbad im Wort, das Wort Gottes. Wir werden am Sonntag ein Mädel aus unserem Kreis hier taufen, die durch Willy Graham zum Glauben gekommen ist, unterrichtet wurde und nun Sonntag im Gottesdienst die Taufe empfängt. Und da haben wir eben besprochen, welche Fragen stelle ich Ihnen vorher, weil es ja kein Babytaufe ist, sondern Großtaufe. Dann habe ich gesagt, glaubst du, dass Jesus Gottes Sohn ist? Zweite Frage. Glaubst du, dass das die Bibel Gottes Wort ist? Dies Wort führt mich zur Quelle, wo ich gewaschen werde. Darum, das ist gemeint mit dem Wort Wasserbad, dem Wort Gottes. Das Wasserbad, das mich reinigt, ist das Kreuz von Golgatha, ist Jesu Blut, ist die Quelle, die aufgebrochen ist. Und ich finde sie im Wort Gottes. Darum hat Jesus sich für mich dahin gegeben, dass ich für Gott erkauft werde, dass ich gereinigt werde von meinen Sünden weiter, auf dass wir ohne Flecken und Runzeln sein. Darum arbeitet Jesus an uns. Wenn der Heiland nicht täglich an mir rummachte, dann würde ich in sämtliche Sünden einfach mich einnisten. Aber er lässt uns nicht zu, kennen wir nicht? Er lässt uns nicht zu. Sehen Sie, wenn ein Mensch dauernd an mir rummacht, dann werde ich nervös. Sie auch? Es gibt so eine nette Geschichte von dem Mann, der eine weiße Weste hatte. Kennen Sie die? Und seine Frau sagt immer beim Essen, pass doch auf die weiße Weste. Du kriegst einen Flecken auf die weiße Weste. Und er packt das Licht, kriegt er die Wut und geht mit allen 10 Fingern die Soße und sagt, mit meiner weißen Weste kann ich machen, was ich will. So reagieren wir drauf, wenn einer dauernd an uns rummacht. Aber Jesus, der darf das, ohne dass es einem auf die Nerven fällt. Das ist merkwürdig. Ich muss sagen, es gibt keinen Tag, wo nicht Jesus 10-mal mich stößt, Mensch, das kannst du nicht machen und das war unrecht und da muss ich entschuldigen und da muss einer weg. Ist doch so. Geht es Ihnen nicht auch so? Er macht auch dauernd an uns rum, dass wir keine Flecken und Runzel haben. Uns fällt einem nicht auf die Nerven. Das ist eigentümlich. Von Menschen könnte man es nicht haben, von ihm kann man es haben. Und sehen Sie, das ist Jesus, der uns so liebt, dass er am Kreuz starb. Und dass er uns dauernd in Gedanken hat, nicht? Und da sagt der Apostel, und so sollen die Männer zu ihren Frauen sein. So sollen die Männer zu ihren Frauen sein. So, ne? Wir hatten ganz vergessen die Ehe. Da war ja von der Ehe die Rede. So sollen die Männer von ihr zu ihren Frauen sein. Nun überlegen Sie mal. Ach, tagelang vergessen wir die, nicht? Achten wir gar nicht. Fällt uns nur ein, wenn das Essen nicht wirklich fertig ist. Dann fällt uns ein, wenn wir heiraten. So, nicht? Wenn Sie dauernd dran denken, im Kopf haben und lieb haben, für Sie hingeben. Wir verstehen, wie großartig Paulus von der Ehe redet. Also, er ist Haupt und er soll also, wie Jesus die Gemeinde lieb hat, lieb haben. Und dann das von Jesus weitergesagt. Vers 29c. Der Herr Jesus nährt und pflegt seine Gemeinde. Das finde ich wunderschön ausgedrückt. Der Herr Jesus nährt und pflegt seine Gemeinde. Ich habe, wie ich mich vorbereite auf die Bibelstunde, überlegt, wo ich in den irdischen Bereichen Vorbild fände von Nähren und Pflegen. Und da fand ich kein besseres als eine Mutter mit einem Baby. Also eine richtige Mutter, es gibt ja Rabenmütter, nicht? Aber die lassen wir mal aus dem Spiele. Eine Mutter, die ein Baby hat, da können die Väter nur staunen, nicht wahr? Was das für ein Genähren und Pflegen ist. Wenn sie nicht also eine Flasche kriegen, dann müssen wieder die Windeln gewackelt werden und dann schreit das Baby und nachts um drei und der Mutter ist nicht zu viel, nicht? Nähren und Pflegen. Fragen Sie ja Frauen, ihr Männer, wenn sie noch nicht genug ausgelegt haben, was Nähren und Pflegen ist. Nicht lang. Erfahrene Väter nicken mit dem Kopf. Nicht wahr? Und so nährt und pflegt der Heiland seine Leute. Es sind viele hier, die haben sich neu bekehrt. Hören Sie, da sind sie nicht einem Hartmann in die Hände gefallen, vor dem man immer Angst haben muss, wie wird's gehen. Sie sind auch nicht einem Dogma zugefallen, was kalt und tot und blechern ist. Sie haben sich nicht auch eine Priesterherrschaft begeben, wenn sie das tun, dann haben sie selber in Schuld, nicht? So eine Bekehrung ist, dass ich mich wie ein Baby der Mutter ausgeliefert ist, meinem Heiland, der mich erkauft hat, ausgeliefert habe. Und kein Tag mehr leben könnte, ohne dass er mich pflegt, mir sein Blut gibt, mich reinigt, mir Stärke gibt, mir Mut gibt, mir Nahrung gibt. Als ich heute Morgen war, ich bin spät aufgestanden und hatte ich so viel vor und dann denke ich, jetzt gehst du an den Schreibtisch, Bibel lesen kannst du heute Mittag. Und da kam mir einfach nichts Scheiß raus. Dann habe ich gesagt, guck, es geht nicht. Man fängt einen Tag mit Stille und Gebet an. Dann tat ich alles weg und las also für mich die Bibel. Und das wurde so schön. Ich kann Ihnen sagen, einmal habe ich gedacht, wie kann ein Mensch so blöd sein, morgens nicht mit der Bibel anzufangen. Jedes Wort war Nahrung für meine Seele. Aber jedes Wort war Nahrung für meine Seele. Da habe ich gemerkt, wie Jesus uns pflegt und nährt. Und nahm ich war jedes Wort, also eine Korrektur an mein Leben. Er rief mich, ich hatte so eine andere Idee, er rief mich. Es ist wundervoll, wie Jesus seine Leute nährt und pflegt. So, und so sollen die Männer, Sie sehen, die Männer kriegen viel mehr mit als die Frauen hier. Die Männer sollen so ihre Frauen, so steht hier, nähren und pflegen. Vers 29. Niemand hat jemals sein eigen Fleisch gehasst, sondern er nährt es und pflegt es, gleich wie auch der Herr die Gemeinde. Ich will mal deutlich machen, nur eben als jetzt von der Ehe. Für euch in zukünftige Dinge und so, und die Brautleute hier, die können es auch brauchen, ne? Was ist mit dem Nähren gemeint? Es gibt sehr viele Männer, die meinen, wenn sie ihrer Frau Haushaltsgeld gegeben haben, dass die Lebensmittel einkaufen kann, das wäre jetzt genährt. Nicht? Und dabei kann ein Mann neben einer Frau oder umgekehrt verhungern, weil zu wenig Liebe kommt, zu wenig Anteil am Dasein, am Leben, weil sie nichts mehr mitbekommt von geistiger Anregung. Was ist das? Eine Frau vielleicht, die vorher gedacht hat und nun kommt, erlebt sie, dass der Mann abends nach Hause kommt, müde und bloß noch eine Illustrierte unterm Arm und das wird dann so ihre geistige Kost. Verstehen Sie, da wird eine Frau unterernährt. Geistig und geistlich unterernährt.
Da sagt, wie der Herr Jesus an die Gemeinde nähert, so soll, so steht hier, der Mann die Frau ernähren. Ist doch, was ich meine? Sie. Hier nicht einschrumpfen lassen innerlich. Ne? Ich kann es nur ausdrücken und pflegen, ja. Na, das tun sie hoffentlich alle furchtbar nicht schon. Darf ich den Eheleuten mal sagen, ich pflege verkrachte Ehen so zu reparieren, dass ich sage, haben Sie Ihrer Frau schon gesagt, dass Sie lieb haben? Brauche ich doch nicht jeden Tag zu sagen. Doch, sage ich, müssen Sie jeden Tag sagen. Frau, haben Sie Ihrem Mann gesagt, dass Sie lieb haben? Kann ich doch nicht jeden Tag. Wir sind 40 Jahre verheiratet. 40 Jahre, 365 Mal sagen, lieber Mann, du bist der Beste. Und das alles. Das heißt zu pflegen, verstehen Sie? Das gehört zur Ehe. Das gehört zur Ehe, dass man sich das sagt. Und wir verkümmern, die Pflege fehlt einfach, wenn wir uns das nicht jeden Tag sagen. Aber es ist doch wundervoll, dass der Paulus hier nicht einfach so ein bisschen moralische Regeln für die Ehe gibt, sondern sagt, wie der Herr Jesus dich nährt und pflegt, so sollst du in der Ehe handeln. Nicht doch großartiges Vorbild. Ich muss noch das Letzte sagen, da. Wollen Sie mal Vers 31 sehen. Um deswillen wird ein Mann, ein Mensch, verlassen Vater und Mutter und seiner Frau anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist, spreche von Christus und seiner Gemeinde. Wenn Sie im Alten Testament dies Wort, sind Sie schon mal ein Vers zwischendurch singen, das ist ein bisschen viel. Kommen Sie mit noch, sind Sie frisch oder sind Sie eingeschlafen? Ach, das ist furchtbar, wenn ich Sie langweile, das wäre furchtbar. Ich bin so viel gelangweilt worden, aber... Soll man Vers singen zwischendurch? Nicht nötig, ne? Sehen Sie, wenn Sie im Alten Testament das Wort lesen, ein Mann soll Vater und Mutter verlassen, seine Weibe anhangen, dann sagen Sie von der Ehe die Rede. Nein, nein, sagt der Paulus, da ist vor allem von Jesus und seiner Gemeinde die Rede. Auf die Idee kämen wir nicht, nicht? Hier ist davon die Rede, wie Jesu Gemeinde zusammenkommt. So, dass die Braut, die Herzen, die ihm gehören, dass die Braut Vater und Mutter verlassen. Es gibt keine Bekehrung zu Jesus, ohne dass man verlässt, was einem lieb geworden ist. Das ist zunächst mal hier. Abraham wohnt in seiner Sippe in Haran. Da war er eingebettet, war er verbunden. Und da ruft ihn der Herr Abraham, geh aus seinem Vaterlande, seiner Freundschaft, seines Vaters Haus, in Land, das ich dir zeigen will. Und man hört förmlich 1000 Fäden krachen, als der, wo sich losreißt, wie sind die Wurzeln brechen, mit denen er verwurzelt ist im Boden, als er sich aufmacht und mitzieht mit Gott. Und immer wenn ein Mensch sich bekehrt hat, da gab es, bildlich gesprochen, ein Losreißen von Vater und Mutter. Als der junge Pharisäer Saulus bei Damaskus sich bekehrt und in Damaskus, da war sein Vater Israel nach dem Fleisch, das Volk der Erwählung, und seine Mutter war seine Gelehrsamkeit. Er war großgezogen in der jüdischen großen Gelehrsamkeit. Man sagt von einem dieser Rabbinen, er war so gelehrt, dass wenn er nachdachte von dem Feuer seines Geistes, die Vögel verbrannt vom Himmel fielen. Sehr gut gesagt, nicht? So steht es mal im Talmud. Und Paulus kannte die griechische Wissenswelt. Das war seine Heimat, sein Vaterhaus, nicht? Dieses Forschen und Bohnen und Wissen und die Freude am Wissen. Und in Israel stehen im Volk der Verheißung. Und dann ruft ihn der Mann von Golgatha und führt ihn zu den Heiden. Man hört Wurzeln brechen, als der Paulus da rausgerissen wird. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Seine Weibe anhangen. Nun sagt Paulus hier, das von der Gemeinde und Jesus. Nicht? Das heißt, wenn wir es recht auslegen, das Weib die Gemeinde, die gläubigen Herzen verlassen Vater und Mutter und hangen diesem Manne, dem Herrn Jesus, an. Ist es deutlich? Die Gemeinde entsteht also durch einen Bruch, durch ein Verlassen. Und dann fährt der Paulus fort. Und so soll es in der Ehe sein. So soll es in der Ehe sein. Und da ist aber ganz wörtlich genommen. Ein Mann verlässt Vater und Mutter und gehört seiner Frau. Wenn Menschen sich bekehren, fängt was ganz Neues an. Das Alte ist vergangen. Und er sagt, Paulus, und das soll für eine Ehe gelten. Wenn zwei heiraten, dann fängt was Neues an. Das Alte ist vergangen. Und nun muss ich mal von der Ehe im Moment reden. Es gibt so schrecklich viele alte Generationen, die das nicht begreifen, dass mit der Ehe einer jungen Generation was Neues anfängt. Und nun sitzen den Jungen dauernd auf der Pelle. Und dann verkrachen die Ehen dran. Die Ehen verkrachen nicht, weil die jungen Leute es nicht verstehen, sondern weil die Schwiegermutter da ist. Verstehen Sie? Wenn junge Leute aus meinem Kreis heiraten, dann bitte ich sie als alles Erstes, zieht bitte nicht zu den Eltern. Ja, aber unsere Mutter will zu uns ziehen. Ich sage, bittet sie es nicht zu tun. Bittet sie es nicht zu tun. Sie soll tun, was sie will, aber soll nicht zu euch ziehen. Ich habe meine Mutter inständig gebeten, zieht sie, also niemals zieht zu euch. Das müsst ihr lernen, dass mit euch was Neues begonnen hat. Das steht in der Bibel. Das steht in der Bibel, ein Mann verlässt Vater und Mutter, wird seine Weibe anhalten. Ich sehe so viel Ehen verkrachen, weil die alte Generation keinen Verstand hat. Nicht? Keinen Verstand hat. Sie verstehen, wie ich meine? Ich möchte die Alten bitten, wenn ihre jungen Kinder heiraten, dann lassen sie heiraten. Und dann halten sich zurück. Und ihr Jungen, überlegt euch das, was es heißt. Will was Neues anfangen jetzt. Verstehen Sie, es ist wundervoll, wie Paulus das Großartige der Ehe, das Großartige der Ehe am größten Beispiel klar macht an Christus und seiner Gemeinde. Ich darf es eben noch mal zusammenfassen, wie der Herr Jesus das Haupt ist. Und die Gemeinde ist ihm freiwillig untertan. So ist der Mann in der Familie das Haupt. Da können Sie sich nicht von drücken. Verstehen Sie, ich kenne Männer, die zählen ihrer Frau jeden Pfennig vor. Aber wenn Schwierigkeiten der Kindererziehung kommen, dann sagt der Mann, die Frau erzieht die Kinder, geht mich nichts an. Hier, das heißt nicht Haupt sein. Das Geld kann Ihre Frau getrost allein verwalten, das brauchen Sie gar nicht. Aber Sie sollen, wo es um die großen Fragen geht, die Verantwortung tragen. Haupt sein. Wie Jesus das Haupt seiner Gemeinde ist. Er ist verantwortlich für seine Gemeinde. Zweitens, dass der Herr Jesus gab sich für seine Gemeinde und liebt sie. So sollen die Männer ihre Frauen lieben. Nicht so. So. Dass sie nicht mehr fragen, und ich? Der Herr Jesus nährt und pflegt seine Gemeinde. So soll in der Ehe gehalten werden. Und die Gemeinde Jesu und ihr Herr, da beginnt was ganz Neues. Das geht durch ein Brechen, durch eine Bekehrung. So soll jede Ehe ein eigener, kühner Anfang sein. Ein eigener, kühner Anfang. Eine große Verantwortung für alle. Nächstes Mal wollen wir nun hören, was der Apostel Paulus sagt über das Verhältnis von Eltern und Kindern. Lieben Freunde, wenn Sie über die Ehe jetzt gar nichts begriffen haben und sagen, auch übrigens gar nicht wichtig, meine Ehe klappt wundervoll, dann haben Sie hoffentlich was begriffen über das Verhältnis von Jesus zu seiner Gemeinde. Lassen Sie uns noch Vers 7.